Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ja, wir sind in unserer neuen Predigtserie und die heißt Berufung. Ist das ein gutes Thema? Ich finde dieses Thema richtig, richtig spannend. Aber bevor wir da reinsteigen, sag doch mal Hallo zu deinem Nachbarn, Hintermann, Vorderfrau oder wer auch immer da sitzt. Gib ihr einen High Five. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, was ist meine Berufung? Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und frag doch mal die, vielleicht weiß es die Person neben dir, was deine Berufung ist. Frag doch mal, was ist meine Berufung? Wow, manchmal wissen die anderen mehr über einen als man selbst. Wisst ihr, ich glaube, als Pastor ist das die meistgehörteste Frage. Was ist meine Berufung? Und damit ist oft gemeint, so gibt es eine bestimmte Aufgabe für mich, die Gott für mich hat, ein Werk oder eine Tat, die ich tun soll. Und wenn ja, wenn es sowas gibt, so eine Berufung, wie finde ich diese Berufung, wie finde ich das heraus und wie komme ich dahin? Habe ich eine Bestimmung? Bin ich speziell für irgendwas geschaffen? So, diese Frage kommt immer und immer wieder. Und dann mitschwingt in dem ganzen Ding, ist eigentlich alles vorherbestimmt? Ist mein Leben, meine Berufung vorherbestimmt? Muss ich irgendwie so ja, gucken und Ausschau halten, wo denn meine Berufung ist, weil Gott es irgendwie vorbereitet hat? Es kommt ja eh alles so, wie es soll. Ja, für was muss ich denn dann beten? Es gibt da so viele krasse und falsche Vorstellungen. Einmal, ja, eben dieser, ich versuche so meine Berufung zu finden. Es ist wie so ein roter Faden, den ich suche in meinem Leben und der sich wie so durch so ein Labyrinth durchschleust und schlingelt durchs Leben und ich muss es irgendwie finden, diesen Weg, den Gott für mich vorbereitet hat. Aber eins kann ich euch sagen, es ist nicht so wie ein Labyrinth mit einem roten Faden, sondern Gott hat eine Berufung für dich und entweder du bist jetzt schon in deiner Berufung drinne oder eben nicht. Und ich glaube nicht, dass es so einen roten Faden gibt, wo alles vorherbestimmt ist, sondern es ist manchmal so wie ein Drehbuch. Ne? Also wisst ihr, bevor ein Film gedreht wird, bevor er tatsächlich dann abgedreht wird und bevor er dann im Kino gezeigt wird, lange davor wird zuerst einmal ein Drehbuch geschrieben. So manche meinen auch so, ja, das mit der Berufung ist so wie das Drehbuch. Und dann kommt Gott quasi mit diesem Drehbuch um die Ecke und wir zusammen, wir gucken dann, dass wir diesen Film umsetzen, dass wir diesen Film drehen und irgendwann kommen wir dann auch dorthin. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich glaube eher, es ist etwas, was wir in Partnerschaft mit Gott tun. So, wenn du startest als Christ, fängst du eine lebendige Beziehung mit diesem genialen Gott an, der dich liebt. Und zusammen mit ihm fängst du an, deine Zukunft zu gestalten. Und schon bist du mittendrin in deiner Berufung. Es gibt aber so eigenartige Bibelstellen, die gern mal so verstanden werden, dass es eine Art Vorherbestimmung gibt. Zum Beispiel eine Stelle in Epheser 1, Vers 4 bis 5, da steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Ja, und so aufgrund solcher Bibelstellen kommen manche da drauf und denken, ja, alle Menschen sind entweder vorher gewählt, noch bevor man geschaffen ist und bevor die Welt überhaupt geschaffen worden ist, hat Gott sich die einen ausgesucht, ne, die gerettet werden sollen. Und die anderen nicht. Also so zwei Grüppchen. Die einen, die werden gerettet, die hat Gott erwählt und die anderen eben nicht. Ja? So, aber genau das meint es nicht. Sonst wäre es ja sinnlos, wenn wir von Jesus weitererzählen sollen. Wenn alles sowieso schon vorherbestimmt ist, dass der eine gerettet wird, der andere nicht, dann brauchen wir uns auch den Stress nicht machen, von Jesus weiterzuerzählen oder zu evangelisieren. Gibt es oft so diese Angst, bin ich denn nun auserwählt, bin ich denn nun berufen oder nicht? Wisst ihr, Gott ist so genial, was da eigentlich steht, ist, dass er vor Grundlegung der Welt sich das ausgedacht hat, dass er Jesus schickt. Und alle, die an ihn glauben werden, die hat er erwählt. So müssen wir diese Textstelle verstehen. In Jesus Christus bist du berufen, gerufen und ausgewählt. Und alle, die an ihn glauben, die hat er dann auch bestimmt für dieses ewige Leben. Und das finde ich so genial. Ja, so genial. Da steht sogar, er hat uns geheiligt, reingemacht, dass wir untadelig, ohne dass es etwas zu beanstanden gibt in deinem Leben. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, Gott kennen, bei ihm sein, den Geist Gottes erleben, ihn anbeten. Wisst ihr, wie stark Anbetung ist? Anbetung ist der Hammer. Egal, wie es dir geht, ob es dir gut geht oder nicht so gut geht, wähl doch den Weg der Anbetung, weil in der Gegenwart Gottes ist es einfach nur gut und einfach nur genial. So erfüllt von seiner Liebe. Das ist so unsere Berufung, die wir haben. Und es gibt einmal eine generelle Berufung. Was meine ich mit generelle Berufung? Eine Berufung von Gott für uns alle. Die gilt jedem, der an Jesus glaubt. Eine Berufung, die generell ausgesprochen ist. Und in dieser Predigtserie werden wir ein paar Punkte über die generelle Berufung hören. Aber jetzt sagst du, ah ja, das ist wieder so das Generelle. Nein, das Generelle gilt ja auch dir. Also es ist ja auch deine ganze individuelle Berufung. Die hat ja was mit der generellen zu tun. So, das ist total wichtig, dass du weißt, was deine Berufung ist. Und dann hören wir auch, und das wird der letzte Teil unserer Predigtserie sein, wo es dann wirklich um deine ganz individuelle Berufung geht. Berufung hat drei Komponenten. Drei Komponenten. Es gibt einmal, das steckt schon in dem Wort Berufung drin, den Ruf. Gott ruft. Und wie wir gerade eben gehört haben, in Jesus bist du gerufen. Und deswegen predigen wir auch im Auftrag Gottes. Und wir rufen und wir berufen. Das ist so die erste Komponente. So das kleine Fritzchen geht mit der Mama einkaufen. Ein tolles, großes Einkaufsladen. Da gibt es viele, viele Reihen und Gänge. Der kleine Junge, natürlich, Fritzchen, wo geht er hin? In welche Abteilung? Spielzeugabteilung, ja. Die Mami hat aber nicht so viel Zeit und weiß, na, und auch nicht so viel Geld dabei. Heute ist nichts mit Spielsachen. Und was macht sie? Sie ruft kleinen Fritzchen. Fritz, komm! Ich bin schon fast an der Kasse. Komm! So, und jetzt kommt die zweite Komponente der Berufung. Da geht's ums Hören, ja. Ums Hören. Ich kann dir sagen, obwohl du eine geniale Berufung hast, obwohl Gott dich ruft, heißt es noch lange nicht, dass das Ding auch wirklich so kommt, wie Gott sich das gedacht hat. Obwohl er sich das vielleicht wünscht. Weil es etwas mit dir zu tun hat, mit dir ganz persönlich zu tun haben. Und es gibt so viele Gründe, warum klein Fritzchen jetzt vielleicht nicht hört. Ja, vielleicht hat die Mama zu leise gerufen. Okay, kann ja sein, dass sie zu leise ruft. Aber ich glaube nicht, dass Gott zu leise ruft. Eher der Fall, dass vielleicht klein Fritzchen unaufmerksam ist, ja, dass er schon das ganze Spielzeug sieht, blink, 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 und gar nicht die Mami rufen hört. Oder dass es ihn überhaupt nicht interessiert, was die Mami drauf hat, weil eben diese Verlockung da ist. Oder vielleicht ist er abgelenkt durch irgendwas anderes. So, wir können so abgelenkt sein manchmal von den Dingen. Und deswegen ist es so wichtig zu hören. Und jetzt kommt so ein altes Wort und das gefällt niemandem, auch mir nicht. Das heißt gehorsam sein. Das gehört mir nämlich mit dazu. Wenn Gott ruft, ist unser Part gehorsam sein. Und da sind wir schon beim dritten, eben das Folgen. Nicht nur hören, ah, Gott ruft, schön, dass er ruft, ich habe eine tolle Berufung, ich kenne sie, sondern jetzt heißt es, sich auf den Weg machen, dem Ruf folgen, eben gehorsam sein. Und das ist total wichtig. Du kannst die größte Berufung haben, aber sie nicht erleben. Eine generelle Berufung, die wir alle eigentlich haben, die du verpassen kannst. Ja, aber auch deine ganz individuelle, auf die du wahrscheinlich ganz brandheiß interessiert bist, was es denn ist. Ich kann dir auch eine Sache sagen. Viele Verheißungen in der Bibel, Verheißungen sind Versprechen von Gott, Gottes Zusagen, sind oft gekoppelt mit einer Bedingung. Zum Beispiel, wer meinen Namen bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, ich bin doch Christ, warum stellt Gott sich nicht zu mir? Warum stellt Gott sich nicht zu meinen Herausforderungen? Ja, vielleicht hast du einfach den ersten Part nicht umgesetzt. Und wie soll dann diese Verheißung in deinem Leben sich entfalten? Oder wer mich anruft in der Not, den werde ich retten. Weil wisst ihr, was anrufen heißt? Anrufen heißt wirklich anrufen. Vor ihm niederfallen und sagen, Herr, hier bin ich, ich rufe dich an und ich verehr dich. Ja? Ich rufe dich an, weil du bist der, der rettet. Und ich bete dich an und ich preise dich, steckt da alles mit drin. Ja? Und ich sage dir auch, viele Prophezeiungen, auch manchmal, wenn ein Prophet kommt und etwas ausspricht oder Worte der Weisheit, die haben oft Bedingungen. Auch die kommen nicht immer alle automatisch. Du kannst dich hinterher, ja, das war ein falscher Prophet. Ja, aber vielleicht hast du auch den Part, deinen Part, nicht umgesetzt. Gottes Ruf ist da. Gottes Ausspruch ist da. Gottes Wille ist kundgetan. Und jetzt braucht es Glauben und Vertrauen. Interessant ist, unser Haupttext, den wir die ganze Predigtserie jetzt auch haben werden, geht um ein Gebet, das Jesus selbst für dich gebetet hat. Sag mal für mich. Jesus selbst hat ein Gebet für dich gebetet, damit du in deine Berufung kommst. Ist das stark? Dann wollen wir doch hören, was hat denn Jesus für dich und natürlich auch für mich, für uns alle, was hat er denn gebetet? Was ist denn die Berufung Gottes? Das ganze Ding steht in Johannes 17, 14 bis 26. Was Jesus selbst für dich gebetet hat, das hat Power. Und bevor ich in den ganzen Text reingehe, schau mal ganz kurz Vers 20 an, ihr könnt ihn auch lesen. Da steht es nämlich, ich bitte nicht nur für diese hier, das waren seine Jünger damals, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Hey, und das bist du und ich heute. Also betet er auch für dich und für mich. Und jetzt schauen wir den ganzen Text an. Johannes 17, 14 bis 26. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie von dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in Einheit. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Hier betet Jesus über Einheit. Für welche Einheit betet denn der Jesus? Für welche Einheit betet er? Es wird oft so falsch verstanden, eine gigantisch falsch verstandene Bibelstelle. Hier lesen viele nicht richtig. Oft wird verstanden, dass Jesus hier betet, dass wir Christen unter uns eins sein sollen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Hey Leute, es ist so wichtig, dass wir eins sind. Und da gibt es viele bekannte Bibelstellen darüber, die uns auffordern, in Einheit untereinander zu leben. Aber das ist nicht das, was Jesus hier in dieser Bibelstelle betet. Es gibt sogar ein Lied, ein bekanntes Lied mit dem Text, wo man singt für Einheit. Nun, Einheit unter Christen ist also sehr wichtig, aber hier geht es um etwas ganz, ganz anderes. Ich möchte, bevor wir da reinschauen, nochmal schauen, was er da sagt. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Krass, Jesus sagt, sie sollen mit mir und mit dir, Vater, genauso eins sein, wie ich mit dir, Vater, eins bin. Das ist das Gebet. Das ist die Einheit, für die Jesus da betet. Wahnsinn. Da gibt es in Philipper 2, Vers 6 zum Beispiel eine krasse Sache. Da heißt es über Jesus, der war in Gestalt Gottes und er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jesus selbst kam mit dem Anspruch, Gott gleich zu sein. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. In Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Übrigens waren diese Aussagen so krass für die Ohren der religiösen Menschen damals. Das war Blasphemie, Gotteslästerung, Anmaßung. Wie kann denn ein Mensch sagen, wenn er mich sieht, sieht er Gott? So eine Identifikation mit dem Vater. Was für eine Blasphemie. Und letztendlich ist Jesus auch genau für diese Sache hingerichtet worden. Jesus betet, dass wir so wie er mit dem Vater eins ist, und das ist ein ganz schön starkes Stück, was Jesus hier betet, dass du ebenso mit ihm eins wirst. Ist es stark? Keine Zweiheit, sondern eine Einheit bildet. Jesus betet für dich, sodass man irgendwann nicht mehr erkennt, wo Jesus endet und du anfängst. Kolosser 1, 26 bis 27, das ganze Neue Testament lehrt genau diesen Fakt. Es geht darum, um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war, jetzt aber denen erhüllt wurde, die zu ihm gehören. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir. Leute, deine Berufung ist, dass Jesus in dir lebt. Das ist auch der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, Jesus Christus will in dir wohnen. Das ist der erste Punkt. Johannes 1, Vers 12, eine ganz bekannte Bibelstelle. Und da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Leider machen viele Christen an dem Punkt Schluss. Juhu, Jesus wohnt jetzt in mir. Ich habe ihn reingelassen. Jetzt bin ich gerettet. Und jetzt versuche ich irgendwie, seinen Willen zu tun, mal rauszufinden, was so meine Berufung ist. Viele Kirchen wollen, dass möglichst viele gerettet werden, machen dann Entscheidungsaufrufe, so auch wir, und es ist auch hervorragend. Aber ich kann dir eine Sache sagen, wenn man hier stehen bleibt, das bringt das Königreich Gottes, die Verwandlung der Welt durch dich, kein bisschen weiter. Das ist nur der erste Schritt der Rettung, dass du Jesus in dein Herz reinlässt und sagst, du bist jetzt der König, regiere du jetzt Christus in dir. Der zweite Punkt ist, du in Christus und Christus in dir. Jetzt wird es schon mal krasser. Ja? Du auch in Jesus. Hast du das gewusst? Nicht nur Jesus in dir, in meinem Herzen, sondern du auch in Jesus. Das ist heftig. Ja, Paulus sagt es bei den Galatern auch wieder ganz, ganz krass. Galater 2, 19 bis 20. In Wirklichkeit jedoch, sagt der Paulus, habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst an mich hingegeben hat. Das ist eine absolute Identifikation. Ich in Jesus. Jesus ist damals gestorben und ich war in Jesus drin, als er da starb. Das glaube ich. Nicht nur er in mir, sondern ich auch in. Deswegen bin ich mit Christus gestorben, der Sünde, dem Gesetz. Ich brauche nicht mehr das Gesetz befolgen. Ich habe sogar nichts mehr damit zu tun, sagt der Paulus. Ich bin mit Christus gestorben. Jetzt gehöre ich auch nicht mehr dem Gesetz. Jetzt gehöre ich nicht mehr der Welt. Jetzt gehöre ich jemand anderen. Ich gehöre nicht mal mehr mir selbst. Christus lebt jetzt in mir. Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Und das finde ich krass. Und jetzt darf man nicht falsch verstehen, aber eigentlich ist da der Anspruch ist, du wirst zum Christus. Das ist der dritte Punkt. Es gibt so einen richtig derben Vergleich, auch in der Bibel, den Paulus benutzt. Das ist fast schon anrüchig. Ja? Paulus ist auch so blasphemisch drauf. Kein Wunder, dass die Gesetzlichen ihn total nicht abhaben konnten. In Epheser 5, 31 bis 32, da macht er einen krassen Vergleich. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau an seiner Frau hängen und die werden ein Fleisch sein. Hier geht es um einen ganz intimen Akt. Und das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Boah. Diese Verbindung in der Ehe, die so intim ist, das ist ein Bild für wir, unsere Berufung, deine und meine Berufung mit Gott. Ganz eng. Aber weit mehr als das, weit mehr als nur verbunden sein, weit mehr als nur Einheit, deine Berufung ist, ihm gleich zu sein. Und jetzt pass auf, das hört sich blasphemisch an, aber das ist der Wille Gottes, dass du Jesus immer mehr gleichst. Das bedeutet, dass, wie Jesus selbst sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Und er hielt es nicht für einen Raub, so zu sein. Und jetzt sagt er, wenn ihr mich habt, hey, dann sehen die Leute mich und den Vater in euch. Ihr werdet zu einem Christus. Römer 8, 28 bis 30. Und jetzt wird's heftig. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören soll. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Boah. Dein Wesen, ja, soll umgeformt werden, dass du seinem Sohn gleich bist. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Er ist der Erste unter vielen Geschwistern. Jesus ist dein Bruder und du sollst ihm gleich werden. So ist es auch, wenn wir einander begegnen. Was sehen wir in unserem Nächsten, wenn du ihn anguckst? Siehst du die Fehler, die Makel, die Spinnereien, die Sünde? Oder versuchst du, wenn du jemand anderen begegnest, Christus zu sehen, Jesus zu sehen, das Gold im Dreck zu sehen und sagen, ja, da ist Christus schon am Werk. Ihm gleich zu sein, ist die Hoffnung für die Welt. Noch ein Vers. Römer 8, Vers 19. Ich liebe Bibelstellen, weil die untermauern das, weil ich kann ja vieles erzählen, aber es steht im Wort Gottes. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wartet, dass du endlich in deine Rolle als Kind Gottes kommst. Ihm ähnlicher wirst. Da wartet die ganze Schöpfung drauf. Die kannst du nicht mehr erwarten. Ja, so wie wir im Gottesdienst schon anfangen, vorher zu klatschen und es nicht erwarten können, dass es endlich losgeht. Ja, so wartet die ganze Schöpfung auf dich, dass du in deine Berufung kommst. Die wartet, in anderer Übersetzung, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und Jesus ist die Antwort. Wir kennen das, ne? Auf alle Fragen, Jesus ist immer die Antwort. Ne? So, Jesus ist die Antwort, klar. Gott hat die Antwort geschickt und Jesus schickt nun dich als Antwort. Du bist die Antwort, wenn du ihm gleich bist. Gott erscheint und sagt, ich schicke dich in meinem Namen. Das bedeutet, du trägst jetzt meinem Namen. Das bedeutet, auf seinen Namen getauft zu sein. Du bist jetzt ich dort. Mein Abgesandter, und du sollst ganz in mir aufgehen, so weit es nur geht, denn ich bin in dir, du bist in mir, ich bin im Vater, du bist im Vater, der Vater ist in dir, ich bin in dir, und wer macht das Ganze? Der Heilige Geist. Boah, was ist das denn? Wer dich aufnimmt, nimmt mich auf. Jesus ist der Sohn Gottes und du bist ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes, in diesem Sinne gleiches Recht für alle. Boah, heftig. Das ist deine Berufung. Transformation, wie geschieht denn jetzt diese Transformation? Wie komme ich denn in meine Berufung? Wie komme ich in meine generelle Berufung, die Gott für mich hat? Apostelgeschichte 11, Vers 26, auch hier, wir benutzen das Wort, ich bin Christ, einfach so leichtfertig. Wisst ihr, dass die ersten Christen noch gar nicht Christen genannt wurden, sondern die haben sich einfach Nachfolger von Jesus oder so genannt. Und die Idee, sich Christen zu nennen, kam nicht von den Gläubigen, sondern das haben andere denen gegeben. Die haben gesehen, die sind ja wie Christus. Boah, das haben Leute von außen gesehen. Die sind ja wie dieser Jesus Christus. Stark. Und wir sehen das, als Barnabas und Saulus nach Antiochia gehen, um dort anfangen zu dienen und zu predigen und zu lernen. Und das sehen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und als Barnabas den Saulus gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Warum? Die hatten echt eine hammergute Lehre. Ich glaube, ein Punkt für die Transformation in deinem Leben ist durch Lehre. Ja? 1. Timotheus 4, Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig da drin. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Bleib in der Lehre. Warum? Gute Lehre, die genau das verkündet, transformiert dich nämlich in dieses Bild. Ich finde das cool. Eine andere Transformationsmöglichkeit ist durch Anbetung. Ja, wenn wir Jesus anbeten, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ungefähr das gleiche Bild. Nein, was steht da? In dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, den Geist, geschieht. Wenn du Gott anbetest, ihn suchst und ihn anschaust, wegschaust von all dem, was um dich rum geschieht, sondern ihn anschaust im Glauben, die Augen schließt und dann anfängst, ihn anzubeten mit guter Musik oder ohne guter Musik und du suchst ihn, dann passiert etwas, du wirst transformiert. Gute Lehre und Anbetung. Ein weiterer Punkt, und es gibt sicherlich noch viele andere Punkte, aber Transformation geschieht auch durch Kirche. Ja, durch Gemeinschaft mit den anderen, die eben auch sich transformieren lassen. Und man färbt so aufeinander ab. Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre. Auch hier nochmal die Lehre, wie wichtig es ist. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Bleib beständig dabei. Verpass keine Gottesdienste, wenn es dir möglich ist. Sei mit dabei beständig da drin, denn wir brauchen alle diese Ermutigung zur Transformation. Und dann gibt es noch einen ganz krassen langen Text, wo es um die Dienste in der Kirche geht, um welche Aufgabe diese Dienste haben. Epheser 4, 12 bis 13. Sie, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis vom Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Jetzt sagst du vielleicht, oh, ich bin aber Christ geworden, um eigentlich ein ruhiges Leben zu haben. Oh, ich will ja eigentlich nur gesegnet sein. Hauptsache eine tolle Familie, Hauptsache ein tolles Haus, eine Garage, vielleicht einen guten Job, vielleicht einen tollen Pool und ab und zu mal Urlaub und dass da Gesundheit ist. Ich will doch einfach nur ein einfaches Leben haben. Oh Mann, nun soll ich noch ein Christus werden oder was? Ja, wisst ihr? Egal in welcher Lebenssituation du stehst, ob du Besitztum hast oder nicht so viel Besitztum hast, dieser Ruf Gottes ist über deinem Leben. Und du kannst dir die Frage stellen, folge ich diesem Ruf? Berufen bist du. Aber leider sind nicht alle irgendwie auserwählt. Warum? Weil nicht alle diesem Ruf folgen. Und du musst dir ganz persönlich diese Frage stellen, will ich in die Berufung, die Gott hat, die du heute kennst, will ich da rein? Willst du da wirklich rein? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Deine Berufung ist es, Jesus nicht nur ähnlich zu werden, sondern dich von ihm transformieren zu lassen in das gleiche Bild. Ob du Mann bist oder Frau bist, das spielt keine Rolle. Jesus will dich transformieren. Dass die Leute, wenn sie dich sehen, nicht mehr dich sehen, sondern Jesus sehen. In deinen Augen, in deinen Worten, in deinen Taten. Ey, und Jesus freut sich darauf, wenn du dem Ruf folgst, wenn du ihn hörst und wenn du ihm folgst, wenn du Schritte im Glauben gehst. Und ich bete heute Morgen hier mit uns zusammen. Danke, lieber Vater, dass du uns so sehr liebst, dass wir so wie Jesus sein dürfen. Oh, die ganze Schöpfung wartet darauf, dass wir so werden, wie du bist. Deine Berufung ist so genial. Wir sollen sogar deine Werke tun, die du getan hast. Wir sollen von dir lernen und transformiert werden. Und ich lade dich ein, heute Morgen, da wo du bist, ein Versprechen zu geben. Aber nur, wenn du es wirklich willst. Wenn du sagst, ja, Jesus, hier bin ich. Ich habe deine Berufung gehört. Ich soll Christ sein. So wie du Christ bist, Christus bist. Ich habe es gehört. Und wisst ihr, selbst Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und du darfst ihn einladen, Herr, schenk mir diesen Wunsch, diese Sehnsucht danach, dir ähnlicher zu werden, transformiert zu werden. Mach das fest mit Jesus. Und lade den Heiligen Geist ein. Und fang an, Schritte zu gehen. Wir werden in dieser Predigtserie noch einiges hören. Das wird richtig wichtig sein für uns als Kirche, aber für dich. Weil Gott dich liebt. Weil Gott gute Gedanken hat über deinem Leben. Manchmal müssen wir aus dem Plan raustreten, den wir selber so für unser Leben haben. Nicht falsch verstehen, wir müssen nicht Dinge aufgeben, um es Aufgebens willen, wie manche ganz religiös tun und Hauptsache irgendwas lassen, damit sie es gelassen haben. Ich kann euch eine Story erzählen und während du die Augen zu hast, erzähle ich diese Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich, als Teenager war ich sehr, sehr einsam manchmal, weil ich hatte viele Interessen und ein Interessengebiet war Astronomie mit Teleskop. Die Sterne zu beschauen und zu bewundern. Und ich hatte mit meinem ersten Ausbildungsgeld mir ein richtig teures, damals für meine Verhältnisse richtig teures Teleskop gekauft. Mein ganzes Zimmer war eingerichtet wie ein Astrolabor. Das war meine Höhle, meine Rückzugshöhle des Wissens und der Bildung im Astronomiebereich. Und ich konnte dir die ganzen Mondkrater auswendig aufsagen. Ich war jeden Tag an meinem Teleskop. Manchmal habe ich es dreimal am Tag geputzt, auseinandergeschraubt, geputzt. Ich war viele Nächte und Abende draußen und habe Planeten angeschaut. Es war so mein Rückzugsort, weil ich einsam war. Ich wurde sogar gehänselt deswegen in der Schule. Und umso mehr ich gehänselt worden bin, umso mehr habe ich mein Hobby geliebt. Und mein Traum war es, irgendwann mal selbst zu den Sternen zu reisen. Ja. Und wisst ihr, als ich den Heiligen Geist das erste Mal ganz intensiv erlebt hatte, das war mit 16 Jahren. Und das Erste, wo ich seine Stimme ganz klar gehört hatte, er berührte mich ganz tief. Und das Erste, was er zu mir sagte, war: Verkauf dein Teleskop. In dem Moment habe ich geweint, weil meine ganze Identität in dem Ding war. Aber ich habe gesagt, ja, Jesus, für dich verkaufe ich all das. Ich bin nach Hause, ich habe das Teleskop verkauft, ich habe alles abgehängt, das war ganz kahl, mein ganzes Zimmer. Und ich fing an, Plakate von Jesus und so aufzuhängen. Das war schön und ich hatte unheimlich tolle Gebetszeiten. Und ich kann euch eine Sache sagen, die Herrlichkeit Gottes ist in mein Zimmer eingezogen. Ich habe sehr viele Reden Gottes erlebt, sehr viele Gebetserhörungen erlebt. Und ich wollte es nie wieder wissen. Bis heute interessiere ich mich für Sterne und das alles. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus ist viel besser. Denn er sagt, wir, die wir sein Wort verkünden, sollen leuchten wie die Sterne ewiglich. Was für eine Verheißung ist das denn? Und ich weiß nicht, ob es da Dinge gibt in deinem Leben, wo du dich dran klammerst und sagst, nein, das werde ich auf keinen Fall aufgeben. Und du weißt aber genau, Jesus klopft immer wieder an dieser Stelle in deinem Leben an und sagt, gib es mir, gib es mir, gib es mir. Tausch es doch ein gegen die Herrlichkeit. Tausch es doch ein gegen eine neue Leidenschaft für Jesus. Tausch es doch ein, diesen Plunder, gegen das, was für immer Bestand hat und echte Freude und echte Kraft freisetzt in deinem Leben. Jesus liebt dich so sehr und er wirbt heute um dein Herz. Gib es ihm. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, boah, diesen Jesus habe ich so noch nie erlebt, ich möchte ihn kennenlernen, dann lade ich dich ein, diesen ersten Schritt zu machen, diesen Jesus in dein Herz reinzulassen. Mach deine Herzenstüre weit auf und sag, Jesus, komm rein, ich glaube an dich.
EFG Miltenberg, Kirche ist Bewegung.